Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon vieles angesprochen worden, worüber wir heute reden wollen. Und in der Tat, ungefähr 45 Minuten werde ich euch bzw. Sie strapazieren. Wir werden natürlich in der Diskussion sicherlich auch Fragen behandeln, weshalb möglicherweise solche Themen heute vielleicht relativ wenige Menschen berühren. Nun, die Sicherheitsdebatte in der Bundesrepublik ist wieder hitziger geworden. Besonders nach den spektakulären Festnahmen von islamistischen Terroristen Anfang September, also mutmaßlicher muss man ja sagen, Anfang September 2007, deren Hintergrund bis heute allerdings nicht aufgeklärt ist. In solchen Situationen schlägt ja regelmäßig die Stunde der Scharf- und der Panikmacher. Vor allem Bundesinnenminister Schäuble versteht sich wie kaum ein anderer mit seiner Panikmache und... Bitte? Ach so, ich dachte, der Hund wäre das gewesen.
Das war der Markus.
Aha, Markus war das. Ja, gut, Bundesinnenminister Schäuble versteht sich wie kaum ein anderer mit seiner Panikmache und Drohpolitik in der Bevölkerung Angst zu schüren, sie sozusagen in Angst und Schrecken zu versetzen, womit er streng genommen einen klassischen Wesenszug des Terrors erfüllt. Mit dem kaum verhüllten Ziel, Bevölkerung und Parlamentarier so lange weich zu klopfen, bis sie seine umstrittenen Pläne geradezu herbeisehnen und absegnen. Mit seinen grundrechtssprengenden Denkanschlägen, die er ja fast täglich verübt, ist er längst selbst zum Gefährder von Demokratie, Menschenrechten und Datenschutz geworden und damit eigentlich, wenn man es genau nimmt, reif für seine eigene Antiterror-Datei. Und auch als Traumkandidat für den Big Brother Award 2007, der, wie gesagt, erst letzte Woche, genau heute vor einer Woche, verliehen worden ist, war er Traumkandidat, aber warum? Er ist nicht nominiert, er ist nicht gewählt worden, weil die Jury, in der ich auch sitze, sich gesagt hat, diese hohe Anzahl von Nominierungen, die er bekommen hat, zeigt doch eigentlich in aller Deutlichkeit, dieser Innenminister braucht wahrlich keinen Preis, um auf sich und seine Taten noch aufmerksam zu machen. Denn das ist Sinn und Zweck auch dieses Big Brother Awards, sozusagen als Negativpreis für Datenkraken auf Sachverhalte und auf Kandidaten aufmerksam zu machen, die vielleicht noch nicht so sehr in der Diskussion sind. Ich möchte aus meiner Nicht-Laudatio, die ich auf den Nicht-Preisträger Schäuble gehalten habe, doch kurz was zitieren. Zum einen wäre es falsch, sich zu sehr auf Schäuble zu konzentrieren, ihn zu dämonisieren und auf diese Weise die Terrordebatte zu verengen. Denn Schäuble ist nur eine Metapher für die verhängnisvolle Tendenz einer Terrorismusbekämpfung auf Kosten der Bürgerrechte und für eine Systemveränderung, um die es ja eigentlich geht bei dieser ganzen Geschichte, zu Lasten des demokratischen und sozialen Rechtsstaats. Und zweitens haben wir die begründete Befürchtung, dass Schäuble die Verleihung des Big Brother Awards als besonderen Ansporn verstehen könnte, seinen Sicherheitsextremismus noch zu verstärken. Deshalb, so diese Nicht-Laudatio, deshalb können wir eine Verleihung so lange nicht verantworten, bis Schäuble als Verfassungsminister, der er ja eigentlich ist, endlich über seine eigenen verfassungswidrigen Projekte stolpert und sich möglicherweise zum Rücktritt gezwungen sieht, dann wäre womöglich an die Verleihung des Big Brother Lifetime Awards zu denken, wie in Weiland Otto Schily im Jahre 2005 erhalten hat, nachdem er als Innenminister der abgewählten rot-grünen Bundesregierung abdanken musste. Nun, Auch wenn die Freiheit Schäublesweise zu sterben droht, so hat sich der Innenminister doch ganz nebenbei und wohl unfreiwillig auch beachtliche Verdienste um das Datenschutzbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger erworben, die ja inzwischen immerhin zu Tausenden auf die Straße gehen. Über 15.000 Menschen sind Ende letzten Monats in Berlin zusammengekommen, die gegen seine Überwachungspläne protestierten. Darunter auch Journalisten, Verleger, Anwalts- und Ärzteverbände. Kein Wunder, dass Schäuble, ob dieser unfreiwilligen Mobilisierungshilfe, kürzlich die Ehrenmitgliedschaft in der Deutschen Vereinigung für Datenschutz angetragen bekommen hat. Er hat sie aber, glaube ich, nicht angenommen, habe wenigstens nichts davon gehört. Nun, trotz zunehmender bürgerrechtlicher Opposition, sagen wir mal doch eher in bescheidenem Rahmen, aber immerhin, es gibt eine leichte Zunahme zu verzeichnen, aber trotzdem stellt sich offenbar für viele Menschen dennoch die Frage, brauchen wir nicht doch noch weitergehende Eingriffsbefugnisse für Polizei und Geheimdienste, um den nun ausgemachten Homegrown-Terroristen das blutige Handwerk zu legen? Jetzt, wo die Gefahr nicht mehr nur mit Mustafa und Mohammed in Zusammenhang gebracht wird, die längst ja unter Generalverdacht gestellt sind, sondern eben auch von eingeborenen Islamkonvertiten droht, die auf die Namen Fritz und Daniel hören. Und so zeichnet sich auch schon ein neues Feindbild ab, nämlich der Konvertit, ein potenzieller Terrorist. Nun, Deutschland gilt ja seit Jahren als Teil eines globalen Gefahrenraums mit eher abstrakter Gefährdungslage und sogenannter Ruheraumqualität. Doch spätestens nach den Kofferbombenfunden von 2006 und den letzten Festnahmen scheint der islamistische Terror Deutschland erreicht zu haben. Und diese neue Bedrohungslage könne, so die nicht ganz logische Schlussfolgerung, nur mit abermals neuen Befugnissen bewältigt werden. Ja, lassen wir doch die Kirche oder auch die Moschee im Dorf. Der letzte Festnahmeerfolg nach einem monatelangen Großeinsatz der Polizei, mit dem mutmaßlich geplante Anschläge verhindert wurden, zeigt doch allem Anschein nach, weder heimliche Trojanerfahndungen per Online-Durchsuchung noch grundrechtswidrige Bundeswehreinsätze im Inneren des Landes waren dazu nötig. Aber auch kein Umbau des Bundeskriminalamtes in ein deutsches FBI, wie es gerade sich entwickelt, geschweige denn die Internierung von sogenannten Gefährdern, die Nutzung unter Folter erpresster Aussagen oder die gezielte Tötung von Top-Terroristen. Alles ja Denkansätze eines Sicherheitsministers, dem jegliches Verfassungsbewusstsein abhanden gekommen ist. Und er ist ja nun nicht alleine in der Großen Koalition. So outete sich Mitte September 2007 Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung als potenzieller Attentäter der besonderen Art. Er kündigte an, gekaperte Passagierflugzeuge bei Terrorgefahr notfalls ohne gesetzliche Grundlage und jenseits oder gegen die Verfassung durch Militärjets der Bundeswehr abschießen zu lassen, um mögliche Anschläge aus der Luft zu verhindern. Ein genau genommen angekündigter Massenmord würden doch im Falle eines solchen vorbeugenden Flugzeugabschusses auf Befehl des Verteidigungsministers mit Sicherheit Hunderte von unschuldigen Passagieren gewaltsam ums Leben kommen. Im Luftsicherheitsgesetz gab es ja schon eine solche Regelung, die allerdings vom Bundesverfassungsgericht 2006 zu Recht gekippt worden ist. Die Richter verboten eine Abwägung von Leben gegen Leben, praktisch eine Verrechnung Menschen gegen Menschen. Das kann und darf nicht sein. Mit einer solchen Instrumentalisierung und Opferung von Menschen würden nämlich die wichtigsten Grundrechte, die wir haben, verletzt, nämlich das Recht auf Leben und die Menschenwürde. Trotzdem hält Verteidigungsminister Jung daran fest und macht einen übergesetzlichen Notstand als Rechtfertigung für seinen angekündigten vorsätzlichen Verfassungsbruch geltend. Doch auch damit blieben die Tötung unschuldiger Menschen ein staatliches Verbrechen, weshalb das Bundesverfassungsgericht ja auch einen Abschuss von dann kategorisch abgelehnt hat, wenn sich an Bord nicht nur mutmaßliche Terroristen, sondern eben auch unschuldige Menschen befinden. Es lässt zumindest hoffen, dass Bundeswehrpiloten bereits angekündigt haben, im Falle eines solch unverantwortlichen Befehls den Gehorsam zu verweigern. In dieser Position müssten sie gestärkt werden. So, nach dieser aktuellen Einleitung möchte ich dann doch noch einen Blick zurückwerfen. Als Reaktion auf die Terroranschläge in den USA am 11.09.2001 sind bereits, es war im Jahr 2002, also vor knapp 6 Jahren, in aller Eile 2 umfangreiche Antiterror-Gesetzespakete, damals auch Otto-Kataloge genannt, in Kraft gesetzt worden. Nach dem gleichnamigen Chili.
Ah, okay.
Nach dem gleichnamigen Chili. Ja. Pakete mit zahlreichen Aufgaben und Befugniserweiterungen für Polizeien, Geheimdienste. Damit ist nun kein vollkommen neues Kapitel eröffnet worden, sondern ein verhängnisvoller Trend fortgesetzt, der im Übrigen seit längerem zu beobachten ist, nämlich die Erhöhung der Kontrolldichte in Staat und Gesellschaft sowie der Umbau der Sicherheitsarchitektur in diesem Lande. Damit nun schon hier keine Missverständnisse aufkommen, selbstverständlich sind Regierung und Sicherheitsbehörden verpflichtet, Mittäter und Hintermänner von Terroranschlägen zu ermitteln und mit geeigneten, das heißt aber auch mit angemessenen Maßnahmen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Doch die damalige rot-grüne Bundesregierung hat nach dem 11.09.2001 weit mehr getan. Sie hat erheblich überreagiert und ist dem hilflosen Schrei nach dem starken Staat mit weitgehend symbolischer Politik gefolgt, hat lang gehegte Pläne aus den Schubladen der Macht gekramt und mit Antiterror-Etiketten beklebt. Die Antiterrorgesetze von 2002 sind jedenfalls die umfangreichsten Sicherheitsgesetze, die in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte jemals auf einen Streich verabschiedet worden sind, ohne auch nur die eigentlich naheliegende Frage zu stellen, ob nicht die bereits geltenden Gesetze mit gewissen Nachjustierungen zur Bewältigung dieser Gefahr ausgereicht hätten. Schließlich gab es längst ein ausdifferenziertes System von Antiterrorregelungen mit zahlreichen Sondereingriffsbefugnissen für Polizei, Justiz, für Geheimdienste. Längst gibt es Raster- und Schleppnetzfahndungen, verdachtsunabhängige Schleierfahndungen, eine Fülle von Abhör- und Kontrollmöglichkeiten bis hin zum großen Lauschangriff in und aus Wohnungen mit elektronischen Wanzen. Nun, mit den Antiterrorgesetzen von 2002 ist auf diesen problematischen Fundus noch draufgesattelt worden. Ich möchte aus der Fülle dieser Gesetzesänderungen seit 2002 einige Beispiele herausgreifen, bevor ich dann zu den Strukturveränderungen komme. Erstens, schon bislang gehörten Migranten zu der am intensivsten überwachten Bevölkerungsgruppe in der Bundesrepublik. Nun werden sie per Gesetz zu gesteigerten Sicherheitsrisiken erklärt, unter Generalverdacht gestellt und einem noch rigideren Überwachungssystem unterworfen. Ohne konkreten Anlass können sie in Ausforschungen und Ermittlungen von Geheimdiensten und Polizei geraten, die für viele dann auch existenzielle Folgen haben. Die Antiterrorregelungen machen Migranten, wenn man so will, zu gläsernen Menschen, erschweren ihren Aufenthalt, erleichtern ihre Abschiebung und schüren letzten Endes dann auch fremdenfeindliche Ressentiments. Wozu im Übrigen auch die Rasterfahndungen nach sogenannten islamistischen Schläfern in den Jahren 2000, 3 war das, wenn ich mich recht entsinne, beigetragen haben. Ich denke, man muss es so klar und deutlich sagen. Migranten, besonders Muslime unter ihnen, gehören zu den eigentlichen Verlierern des staatlichen Antiterrorkampfs. Zweitens, ausgerechnet die kaum kontrollierbaren Geheimdienste, deren Versagen ja im Zusammenhang mit dem 11.09. letzten Endes offenkundig geworden ist, erlebten einen regelrechten Boom. Sie wurden aufgerüstet, bekamen neue Aufgaben, neue Befugnisse, die tief in die Grundrechtsposition eingreifen können. Sie dürfen unter anderem mit sogenannten IMSI-Catchern Handys orten, womit sich Bewegungsprofile ihrer Besitzer erstellen lassen, auch wenn die Geräte nur Standby geschaltet sind. Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst dürfen von Banken, Post-, Telekommunikationsanbietern und Fluglinien Auskünfte verlangen über Geldanlagen, Konten und Reisebewegungen oder über Telefonverbindungs- und Nutzungsdaten ihrer verdächtig erscheinenden Konten. Also wer hat von wo, wann, mit wem, wie lange telefoniert, ist mit wem, wohin, wie lange verreist oder hat Überweisungen an wen in welcher Höhe getätigt. Drittes Beispiel aus der Fülle der Veränderungen, und das möchte ich jetzt ein bisschen ausführlicher erzählen. Tausende von Beschäftigten in sogenannten lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen werden geheimdienstlichen Sicherheitsüberprüfungen unterzogen, im öffentlichen Dienst, aber auch in der Privatwirtschaft. Betroffen von diesem ausgeweiteten personellen Sabotageschutz, so nennt sich das, sind Einrichtungen und sicherheitsempfindliche Stellen, die, so heißt es im Gesetz wörtlich, für das Funktionieren des Gemeinwesens unverzichtbar sind und deren Beeinträchtigung erhebliche Unruhe in großen Teilen der Bevölkerung entstehen lassen würde. Zitat Ende. Nun, was ist darunter zu verstehen? Gemeint sind Einrichtungen, die der Versorgung der Bevölkerung dienen, wie etwa Energieunternehmen, Krankenhäuser und pharmazeutische Firmen, Bahn- und Flughäfen, Post- und Telekommunikationsbetriebe, aber auch etwa die Bundesagentur für Arbeit sowie Rundfunk- und Fernsehanstalten. Menschen, die sich um sicherheitsempfindliche Stellen in solchen Betrieben bewerben oder sie bereits innehaben, die werden also geheimdienstlich überprüft. Und je nach Sicherheitsstufe nicht nur sie, sondern womöglich auch ihre Lebenspartner und ihr soziales Umfeld. Nun, solche personellen Überprüfungen, die mögen ja in wenigen hochsensiblen Bereichen durchaus sinnvoll sein. Wozu aber ausgedehnte Überprüfungsverfahren führen können, das zeigte sich etwa bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, als sich insgesamt über 250.000 Menschen als potenzielle Innentäter einer Polizei- und geheimdienstlichen Durchleuchtungsprozedur stellen mussten. Damit sie überhaupt in den Sicherheitszonen rund um die Stadien oder innerhalb der Stadien ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen könnten. Es war der bislang umfangreichste Sicherheitscheck in der Bundesrepublik. Schon die Teilnahme an bestimmten Demonstrationen oder Kontakte zu Gruppen, die als extremistisch gelten, was im Übrigen rasch passieren kann, reicht, um die Antragsteller abzulehnen.